Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von TV-Helden, der Branchenpodcast für alle, die sich professionell mit Fernsehen beschäftigen. Mein Name ist Christoph Goller.
Bevor wir loslegen, stelle ich euch meinen Partner Quest vor, der diese Folge möglich macht. Wenn ihr euch fragt, wer intelligente Softwarelösungen für Streaming-Plattformen wie RTL Plus entwickelt, wer für die DFL und Red Bull TV-Zuschauer zurück auf den First Screen holt, wer für TV-Sender weltweit Medieninfrastrukturen aufbaut oder wer Major Studios bei IP und Rechtemanagement, Digital Media Supply Chain oder Content-Sicherheit umfassend berät? Ja, wenn ihr euch das fragt, dann lautet die Antwort Quest. Quest ist führend in der Beratung und Implementierung von Medienarchitekturen und Medienlösungen mit einer stetig wachsenden Bandbreite an Handlungsfeldern. So hat sich Quest durch gezielte Unternehmenszukäufe, wie zuletzt in Bereichen Foresight und Innovation sowie OTT, kontinuierlich verstärkt, um seine Kunden noch nahtloser beraten zu können. Und auch hinsichtlich disruptiver Technologien stellt sich das Unternehmen frühzeitig auf. So unterhält Quest beispielsweise bereits seit 2021 eine Forschungskooperation mit der Hochschule Rhein-Main zu Projekten im Bereich generativer künstlicher Intelligenz. Das so gewonnene Wissen findet heute schon in verschiedenen Use Cases des Unternehmens konkrete Anwendung. Abgerundet wird das Portfolio durch Produkte wie die Workflow-Orchestrierung von Cloud-Anwendungen KIP, das Linear Live, Pop-Up und Fast-Channel-Playout Makalu sowie das Studio- und Gallery-Playout Clipbox. Also, wenn du dich fragst, wer dich bei Innovation, Business-Transformation, digitaler Produktentwicklung und Systemintegration unterstützen kann, dann kennst du jetzt die Antwort. Es sind die mehr als 1300 Expertinnen und Experten von Quest an über 20 Standorten weltweit. Mehr Informationen auf quest.com. Quest wird geschrieben Q-V-E-S-T.
In den letzten Wochen hieß es mal wieder, die EU tut, was sie immer tut. Sie reguliert. Ja, sie reguliert, bevor es vielleicht etwas zu regulieren gibt. Worum geht es? KI-Regulierung, der hauptsächlich von der Politik genannte oder gelobte große Wurf. Ob er das ist, was das eigentlich für den Mediensektor bedeutet, was hier alles reguliert wird, bespreche ich heute mit jemandem, der genau dieses Thema für die Anwaltskanzlei Freshfields genau betrachtet. Die Themen KI, KI-Regulierung, alles, was noch so damit zusammenhängt. Aus eigener Erfahrung kann ich auch sagen, er ist auch nicht übel am Tischkicker und ich freue mich sehr, dass er heute da ist. Dr. Philipp Ross von Freshfields, Bruckhaus und Dehringer.
Ja, vielen Dank, Christoph. Ich freue mich sehr, hier zu sein und dass wir uns hier dann wieder begegnen.
Auf jeden Fall. Ich freue mich auch. Philipp, bevor wir ganz vertieft in die KI-Regulierung einsteigen, sag uns doch kurz, was sind so deine Themenbereiche bei Freshfields? Was machst du außer vielleicht KI-Regulierung?
Ja, also es ist wirklich vielfältig. Deswegen bin ich auch so gerne hier bei uns im Team. Ein bunter Strauß, wie man immer so schön sagt. Einerseits ist das im Moment, weil es hat sich auch über die Jahre, ich mache das ja jetzt schon ein paar Jahre, sehr gewandelt, ist das im Moment viel Plattformregulierung. Hast du sicherlich auch schon gehört, der Digital Services Act, Digital Markets Act. Es gibt verschiedene Verordnungen, zum Beispiel für politische Werbung, die reguliert wird auf EU-Ebene. Also einerseits dieser Teil. Ich bin auch noch im Bereich Verträge unterwegs. Das heißt, ich verhandle da größere Verträge im Digitalkontext. Zum Beispiel hatte ich jetzt zuletzt was im Bereich des automatisierten Fahrens oder wenn eine Plattform irgendwo zum Beispiel in ein Fahrzeug integriert wird, was auch sehr, sehr spannend ist. Ich mache aber auch nach wie vor, es ist eine Herzensangelegenheit, Medienrecht im Rahmen von Transaktionen. Das kann aber auch im Zusammenhang mit allgemeinen medienrechtlichen Fragestellungen sein, also zum Beispiel Behördenverfahren im Medienbereich. Und dann auch ein neuerer Teil und alt, Datenrecht und Cybersecurity. Zuletzt noch vor ein paar Jahren vor allem alles DSGVO getrieben. Mittlerweile geht es so ein bisschen mehr auch darum, wie Daten genutzt werden können. Da gibt es auch verschiedene Regulierungen, also wirklich sehr, sehr bunt. Und jetzt, deswegen treffen wir uns ja, du hast es schon gesagt, neu KI, der Bereich KI. künstliche Intelligenz.
Genau. Und du hast ja schon gesagt, das Medienrecht ist noch tief in deinem Herzen verwurzelt. Das freut mich natürlich als hauptsächlich Medienrechtler. Darum sag uns doch, KI-Regulierung ist ja sehr abstrakt. Warum ist das überhaupt für den Mediensektor relevant?
Ja, aus ganz verschiedenen Blickwinkeln letztlich. Also einerseits können ja auch die Unternehmen im Medienbereich Nutzer sein oder Entwickler von KI-Anwendungen. Wir sprechen dann gleich noch dazu, was das im Einzelnen im Rahmen der Regulierung bedeutet. Darüber hinaus für den Medienbereich insbesondere natürlich auch interessant, dass im Medienbereich Inhalte produziert werden, die gegebenenfalls dann im Rahmen der KI von Dritten genutzt werden, also urheberrechtliche Probleme. Wir haben einerseits diesen Regulierungsbereich und den urheberrechtlichen Bereich. Das ist das Rechtliche und tatsächlich ist es ja so, dass man ja auch zuletzt gesehen hat, was es mittlerweile für generative KI-Systeme gibt aus den ganz verschiedenen Bereichen. Also Texte können generiert werden, Bilder generiert werden, ja sogar schon Lieder, da habe ich auch schon lustige Sachen zuletzt gehört, Software-Codes und die Text-KI-Programme können ja beispielsweise sogar Gesetzesentwürfe schreiben, was man manchmal irgendwie sieht, so als Witz mehr oder weniger. Also es kann in ganz verschiedener Hinsicht eine Rolle spielen und auch KI ist insofern relevant, dass das natürlich für interne Analysen in irgendeiner Art und Weise genutzt wird. Zielgruppenanalyse, die Personalisierung von Inhalten, aber letztlich auch ganz trivial, beispielsweise, wenn man mit Kunden über eine Website kommuniziert, so Kundenservice, das haben ja auch einige Medienunternehmen. Also der Anwendungsbereich ist wirklich extrem breit und daher ist das Thema auch so relevant.
Das glaube ich auch, das Persönliche ist ja damit losgehen wird, dass ich so meine Daten, die ich habe, irgendwie neu organisiere und dann als KI-Datenbank immer wieder verbessert abfragen kann, um auch neue Sachen zu schaffen. Das ist wahrscheinlich der erste Schritt und dann mal gucken, wie es weitergeht. Ich sag mal, die EU hat sich ja sehr gefeiert, nachdem die KI-Regulierung, die ja so als die erste KI-Regulierung weltweit und historisch und der große Wurf bezeichnet worden ist. Bevor wir in die Pläne einsteigen, wie siehst du die Pläne zur KI-Regulierung? Macht das Sinn? Ist das zu früh? Kann man das auch kritischer sehen?
Ja, also typische Juristenantwort, tut mir leid, es kommt drauf an. Ja, es gibt sicherlich einige Aspekte, wo man sagen muss, dass das sinnvoll ist, da jetzt regulierend tätig zu werden. Aber es gibt eben auch negative Aspekte. Ich glaube, wenn man mal so auf die Haben-Seite guckt, ist, dass das ganze Vorhaben natürlich am Puls der Zeit ist. Jetzt Brüssel und die EU mal wieder die ersten waren, die umfassend regulierend tätig geworden sind. Man sozusagen so eine Art Maßstab damit international setzt. Man nennt das ja sogar auch Brüssel-Effekt. Man hat das ja beispielsweise bei der DSGVO auch gesehen, die dann ganz viele andere Staaten einfach nachgemacht haben, sodass man sozusagen sagen kann, der europäische Standard ist der Goldstandard. Und wenn ich in Europa meine Sachen nutzen kann, dann kann ich sie auch überall nutzen. Ich glaube, dass das bei KI am Ende nicht so sein wird, aber warten wir ab. Ich glaube, die Zwecke von der KI-Verordnung als solcher sind auch durchaus nachvollziehbar. Es geht ja darum, Rechtssicherheit für die Entwicklung und den Einsatz von KI zu schaffen und letztlich Vertrauen zu schaffen in die Nutzung von KI. Das sind die positiven Seiten. Auf der negativen Seite, es ist eine große Regulierung. Wir sehen das auch an unseren Mandanten. Man wird viele, viele Pflichten umsetzen müssen. Das kostet natürlich Geld und kann dann auch in gewisser Hinsicht so als Wachstumsbremse zu sehen sein. Der Ansatz ist vielleicht auch diskutabel, da sprechen wir sicherlich auch gleich noch drüber, aber es ist ja so eine Art allgemeiner Teil. Das heißt, es wird erstmal alles irgendwie reguliert und auf der Negativseite auch. Es wird jetzt zwar großer Wurf proklamiert, aber wenn man sich anguckt, wie das Gesetzgebungsverfahren gelaufen ist, dann war es doch am Ende sehr, sehr holprig und viel davon auch getrieben, dass wir jetzt im Juni dann Neuwahlen haben und der Kontinuitätsgrundsatz oder Diskontinuitätsgrundsatz des Parlaments dann greift und letztlich das Verfahren hätte dann wieder neu gestartet werden müssen.
Lass uns später nochmal, wir gehen ja gleich nochmal auf die Einzelheiten ein, nochmal darauf eingehen, warum du meinst, es ist vielleicht nicht das, die Schaffung des sogenannten Level Playing Fields für KI-Regulierung, das ist vielleicht nicht so wie bei der Datenschutzgrundverordnung was ist, wo man dann weltweit vielleicht hinblickt und Sachen übernimmt. Noch eine andere Frage, das ist ja jetzt der EU-Wurf, hätte nicht eine globale Regulierung mehr Sinn gemacht? Ich meine, die Frage ist immer, ob die Aussicht auf Erfolg gehabt hätte, aber wie sind deine Ansichten dazu?
Ja, also ich glaube, eine globale Regulierung an sich hätte natürlich Sinn gemacht. Die Frage ist, ob man das hätte, ob das realistisch ist, das zu erreichen. Letztlich haben die Staaten auch ganz unterschiedliche Interessen, die sie verfolgen, auch wirtschaftlich getrieben. Also wenn man sich die Positionen von den USA anguckt, die mehr auf der Freiheitsseite sind und ihre nationalen Player wenig regulieren wollen oder kaum regulieren wollen, zumindest so wie es im Moment aussieht, oder wenn einzelne Branchen regulieren wollen, dann stoßen da ganz unterschiedliche Ansätze und Interessen aufeinander. Es gibt, das ist ganz interessant, es gibt so eine Diskussion im Europarat, wo auch sogenannte Drittstaaten aus EU-Sicht dabei sind, also das Vereinigte Königreich, die Türkei, Kanada, Mexiko, USA, Israel, die da auch dran partizipieren. Aber wirklich ein Abkommen gibt es da noch nicht. Und wir sehen das ja an ganz vielen verschiedenen Stellen immer wieder, dass das unheimlich schwierig ist, solche internationalen Abkommen zu schaffen, beispielsweise auch im Rahmen von der Umweltpolitik. Sicherlich wünschenswert, weltweit europäische Standards zu haben, aber schwierig in der Umsetzung und bei so einem Thema besonders.
Und dann letzte Frage, bevor wir zur Regulierung an solche kommen. Könnte man sagen, und ich glaube, das ist ja so ein bisschen die Hauptkritik, wir regulieren hier was, aber eigentlich haben wir noch gar nicht die Grundlagen für das Produkt, für die Idee, für die KI als solche geschaffen in Europa, weil wir im Moment sehen, das meiste kommt aus den USA, vielleicht ein wenig aus China. Und ich möchte gar nicht kleinreden, es gibt auch diverse KI-Firmen auch in Deutschland, in Europa, aber die großen Geschichten, die man hört, kommen alle eigentlich mehr aus den USA.
Ja, definitiv. Also die großen Geschichten kommen aus den USA und man läuft natürlich Gefahr, dass man jetzt die es in Europa gibt, zum Beispiel Mistral, die waren ja jetzt auch neulich in den Nachrichten durch ihre Kooperation mit Microsoft, dass man die dann auch noch klein reguliert. Natürlich hat die KI-Verordnung auch einen extraterritorialen Ansatz, also dass nicht nur Firmen reguliert werden sollen, die hier ansässig sind, sondern auch solche, die letztlich ihre Produkte hier anbieten. Aber nichtsdestotrotz läuft man natürlich Gefahr, dass man so eine Wachstumsbremse schafft. Und so war es dann auch, dass im letzten Moment, also diejenigen, die das Gesetzgebungsverfahren verfolgt haben, haben das gesehen, dass dann nochmal Deutschland, Frankreich unter anderem nochmal quer geschossen haben und gesagt haben, für bestimmte Bereiche, da braucht es doch dann gar keine Regulierung. Die konnten sich dann aber zu dem Zeitpunkt dann auch nicht mehr durchsetzen.
Da müssen wir vielleicht auch noch drüber sprechen, weil das finde ich auch spannend, dass sozusagen auch der Output reguliert wird, auch wenn die Firma, die ich vielleicht nutze, zur Generierung nicht in Europa sitzt. Lass uns auf die Regulierung eingehen. Ich glaube, die große Frage ist ja, was wird jetzt eigentlich reguliert?
Ja, genau. Also letztlich reguliert werden KI-Systeme und das erfolgt so, dass man anhand der ganzen Entwicklungskette entlang reguliert. Wir haben einen sogenannten risikobasierten Ansatz bezüglich von KI-Systemen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die KI-Systeme in verschiedene Klassen eingeteilt werden. Es gibt KI-Systeme, das orientiert sich immer an dem Zweck. Es gibt KI-Systeme, die ganz verboten werden, also sogenannte verbotene Praktiken.
Nenn doch mal ein Beispiel, weil was ist die verbotene Praktik?
Ja, die verbotene Praktik ist zum Beispiel Social Scoring, wie wir das aus China kennen. Ja, dass beispielsweise anhand, dass die KI bestimmte Punkte sammelt über dich und dich dann von bestimmten Sachen ausschließt. Ja, also das ist also letztlich orientiert man sich da an den EU-Grundrechten, und das, was nicht mit EU-Grundrechten vereinbar ist, das wird dann komplett verboten.
Ja, interessant.
Ja, genau. Und dann, also dann gibt es Hochrisiko-KI-Systeme. Das ist, muss man sagen, einer der zwei Kernbestandteile der Regulierung. Das ist diese Hochrisiko-KI-Systeme, können wir gleich auch nochmal zu sprechen, wie sich das dann einteilt. Aber gibt es bestimmte Bereiche, zum Beispiel der Bereich Arbeitsrecht, wenn KI im Arbeitskontext eingesetzt wird, der dann stärker reguliert wird. Und es gibt noch General Purpose AI Models. Das sind dann Systeme, die genutzt werden können für eine Vielzahl von Zwecken. Beispielsweise ChatGPT ist so ein System, das kann in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden. Und die sollen eben auch reguliert werden, insbesondere wenn die als besonders rechenstark oder besonders so ein systematisches Risiko erzeugen.
Also kann man eher sagen, wir schauen darauf, was macht die KI, und wir verbieten eigentlich nicht die KI als solche, sondern eher den Output der KI zu bestimmten Themen. Oder was heißt verbieten? Wir verbieten ihnen bestimmten Themen, die ja nicht grundsätzlich nicht erlaubt sind, wie das Social Scoring Beispiel. Ja. Und dann haben wir Themen, wo wir sagen, hier müssen wir sehr viel regulieren. Du hast gesagt, die Hochrisikosachen. Lustig, als ich das erste Mal gehört habe, dachte ich, es geht irgendwie um militärischen Nutzen, ich weiß nicht was. Und dann habe ich auch das Beispiel Arbeitsrecht gelesen. Ja, okay, gut, ist aber auch nachvollziehbar. Und dann gibt es halt die darunterliegenden KI-Systeme, wo halt die Regulierung noch so ein bisschen weniger ist.
Ja, genau. Also so, das ist dieser risikobasierte Ansatz, sehr gut zusammengefasst letztlich. Und die einzelnen Pflichten orientieren sich eben daran, in welcher Risikokategorie ich mich befinde, wenn ich denn das KI-System einsetzen darf. Aber das ist eben immer zu evaluieren. Also habe ich überhaupt KI? Mhm. Das ist auch eine Frage, die man sich in vielerlei Hinsicht stellen muss. Da gab es auch viele Diskussionen auf EU-Ebene. Was ist überhaupt KI? Und da kann man sich natürlich auch trefflich drüber streiten. Man hat dann letztlich die Definition der OECD genommen und als Ausgangspunkt, um da auch internationalen Anknüpfungspunkt zu haben. Und der Pflichtenkatalog bestimmt sich dann eben daran, was für eine Art von KI ich letztlich einsetze und in welcher Rolle ich mich befinde, weil auch zwischen verschiedenen Rollen unterschieden wird. Also ich nenne es immer so ein bisschen spezielles Produktsicherheitsrecht eigentlich, was sich an den Nutzungszwecken orientiert, auch wenn es alles Tech ist, aber in ähnlicher Form ist es ehrlicherweise schon da, weil eben sowohl die Entwickler, die Anbieter als auch die Einführer und Händler, und es gibt noch ein paar andere Rollen, aber das sind so die Kernrollen unter der KI-Verordnung, für die gibt es bestimmte Pflichten, die eben jeweils erfüllen müssen.
Jetzt haben wir besprochen, dass bestimmte, ich sag mal, Outputs, Anwendungen reguliert sind. Vielleicht mal ein paar Beispiele nennen. Wie sieht denn die Regulierung auch? Jetzt hattest du das Thema Hochrisikosysteme genannt. Also was wäre da erlaubt, was wäre nicht erlaubt, was wird genau überprüft?
Ja, genau. Also vielleicht erstmal nochmal, damit man nochmal einen Einblick bekommt, wie werden diese Hochrisiko-KI-Systeme ausgewählt. Also es wird einerseits auf bestimmte Produktgesetze verwiesen, also beispielsweise auf die Medizinprodukteverordnung oder auch im Bereich Fahrzeug wird auf bestimmte Produktgesetze verwiesen. Und da muss man dann auch nochmal reingucken, ob das bestimmte Kriterien erfüllt. Aber dann kann ich als sogenanntes Hochrisiko-KI-System erfasst sein, wenn ich da nicht wieder verdrängt bin. Das ist nicht so ganz trivial, die Regelung. Das ist der eine Teil. Und der andere Teil ist dann eben da, wo die EU-Kommission bestimmte Risikobereiche erkannt hat. Das sind eben sonst noch so biometrische Fernerkennungssysteme. Das ist, wie gesagt, die Auswahl von Bewerbern oder beispielsweise die Bewertung von Studenten, auch im Versicherungs- und Bankensektor. wird es bestimmte Anwendungen geben, KI-Anwendungen, die dann als Hochrisiko gelten. Und ansonsten gibt es noch so einen Satz an, ich sag mal, öffentlichen Anwendungsfeldern, die als Hochrisiko-KI-Systeme eingestuft werden, also beispielsweise bei Asyl- und Grenzkontrollfragen. Das ist aber für den privaten oder privatrechtlichen Bereich jetzt nicht so hochrelevant, es sei denn, ich entwickle in dem Bereich. Und daran orientieren sich dann die Pflichten, ja.
Und dann, wenn wir nochmal eine Stufe runtergehen, ich sag mal, man heutzutage, wenn die Leute KI hören, die meisten denken ja an sowas wie ChatGPT, also ich sag mal so ein textbasiertes Instrument, wo ich bestimmte Fragen stelle oder mir bestimmte Hinweise hole oder auch mal ein Bild generieren lasse. Wie sieht denn da die Regulierung aus, gerade jetzt in Abgrenzung zu diesen Hochrisikosystemen?
Ja, genau. Also diese Systeme sind auch erfasst als bestimmte Systeme, heißt das jetzt in der endgültigen Fassung, nur noch Certain AI Systems. Und da ist vor allem wichtig, also da gibt es spezifische Regelungen für, die sind aber sehr, sehr begrenzt. Und da war der Kommission oder letztlich auch dem Parlament und dem Rat, denen war vor allem wichtig, dass der Mensch, der mit entweder beispielsweise mit dem Chatbot kommuniziert oder der jetzt irgendwie das Bild vom Papst in der dicken weißen Jacke sieht. Das war ja auch ein Beispiel, was durch die Presse ging. Mhm. Ich glaube, die war von Kanye West, die Jacke, aber egal. Dass halt erkannt wird oder dann erkannt werden kann, dass man jetzt nicht mit einer natürlichen Person kommuniziert oder dass das Bild eben nicht echt ist. Also Transparenzpflichten gibt es für den Bereich. Das ist gar nicht so stark reguliert, meines Erachtens. Da muss man vor allem diese Transparenzpflichten wahren, wenn man das denn einsetzt oder nutzt.
Hm. Ich finde das immer so interessant, wenn man dann auch in den Mediensektor blickt. Und ich habe vielleicht ein Forum, soziales Netzwerk. Dort werden Bilder gepostet. Inwieweit ist dann auch die Regulierung für mich relevant, weil vielleicht der Nutzer diverse KI-generierte Bilder posten? Habe ich da eine Verpflichtung darzulegen, ja, das sind KI-Bilder, was ich ja im Zweifel nicht kann wahrscheinlich?
Ja, genau. Also wie so häufig ist der private Bereich ausgenommen. Ja, also wenn du jetzt in deiner eigenen WhatsApp-Gruppe oder was du auch immer nutzt als Tool, wenn du da jetzt irgendwelche Bilder postest, die du dir erstellt hast, dann musst du das jetzt nicht zwingend kennzeichnen. Aber eigentlich sollte es dann nach der Verordnung so sein, dass das System das gekennzeichnet hat. Man nennt das Watermarking, also so ein Wasserzeichen, wo dann also sichtbar ist, dass das in irgendeiner Art und Weise von KI erzeugt wurde. KI kann ja mittlerweile auch beispielsweise Videos, haben wir jetzt ja zuletzt gesehen, da gibt es ja jetzt auch beeindruckende Anwendungen, was die alles erzeugen kann. Und da muss dann eben sichtbar sein, dass das KI auch tatsächlich ist, nicht, dass man dann glaubt, das wäre eben echt.
Und dann hätte ich sozusagen, wenn wir mal zum Beispiel ein TikTok oder ein Instagram, das heißt, die müssen im Zweifel ihr System so umbauen, dass da ausgelesen wird und dargestellt wird, das Bild, was du da siehst, ist KI generiert.
Also man versucht eigentlich schon an der Wurzel anzufassen. Das heißt, ist das der Outcome, das was rauskommt, das muss dann schon dieses Wasserzeichen tragen. Und das soll nach meinem Verständnis so sein, dass ich das dann eben auch weiter, wenn ich das irgendwo poste, dass dieses Wasserzeichen dann weiter irgendwie, dass das Wasserzeichen dann weiter da zu sehen ist und erkennbar ist.
Ja. Und dann wäre, also wenn man die Regulierung nochmal so betrachtet, ich sage mal, der erste Ebene der Regulierung betrifft eigentlich die KI-Systeme anbieten, die bestimmte Services mithilfe von KI-Systemen anbieten, die halt in bestimmte Anwendungen gruppiert sind und sagen, du bietest Produkt A an und wirst dadurch so und so reguliert. Wenn du Produkt B anbietest, sieht die Regulierung vielleicht ein bisschen anders aus, obwohl beides KI generiert ist.
Ja, genau, so kann man das sagen. Also das bemisst sich dann eben auch noch danach. Also wichtiger Punkt, in welcher Rolle ich mich befinde, ist ja auch, macht ja auch Sinn, ne? Wenn ich das KI-System entwickle, dann habe ich andere Pflichten, als wenn ich das KI-System dann nutze bei mir im Unternehmen oder gegenüber Dritten. Und insofern wird dann eben danach unterschieden. Letztlich das Gros der Pflichten trifft am Ende den Anbieter/Entwickler von dem KI-System. Und da gibt es eben ein umfassendes Pflichtenprogramm. Also ich muss so ein Risikomanagementsystem haben. Ich muss Protokollmechanismen vorsehen, technische Dokumentation. Ich muss irgendwie ermöglichen, dass das KI-System noch menschlich beaufsichtigt wird und muss Überwachungsmechanismen installieren, nachdem ich das in den Verkehr gebracht habe. Also wirklich sehr umfassend. Und deswegen ist es natürlich total wichtig, zu wissen, A, habe ich überhaupt ein KI-System, ja, und B, bin ich dann tatsächlich in einer dieser Hochrisikokategorien, bin ich da erfasst.
Mhm. Aber ich unterfalle ja nicht nur der Regulierung, wenn ich in einer Hochrisikokategorie bin, in anderen Kategorien wäre es ja auch möglich, nur die Regulierung ist halt höher.
Ja, genau. Also es gibt noch in Abgrenzung dazu, neben diesen Hochrisiko-KI-Systemen gibt es eben noch diese bestimmten KI-Systeme.
Das ist General-Purpose-AI-Systems.
Genau. Mhm. Also zum Beispiel das, was wir gerade besprachen, also Stichwort Chatbots und Deepfakes. Mhm. Und dann gibt es noch diese General-Purpose-AI-Models, also das, was man dann quasi in seine eigene KI, sagen wir, du wärst jetzt der Model-Developer, du hättest Golla-GPT entwickelt und ich würde das jetzt bei mir in meine Anwendung integrieren. Ich bin irgendwie Softwareentwickler und will das bei mir berücksichtigen. Dann würden einerseits dich und einerseits mich dann verschiedene Pflichten treffen. Und wenn dein System so groß ist, dass es bestimmte Schwellenwerte überschreitet, die wurden vorgegeben von dem AI Act. Das heißt, du hast das mit bestimmten Hochleistungsrechnern trainiert und hast da so einen bestimmten Schwellenwert überschritten bei dem Training. Dann hast du ein General Purpose AI Model with systemic risk gegebenenfalls entwickelt. Und für das gelten dann auch nochmal Sonderpflichten wieder.
Golla-GPT klingt eigentlich ganz gut.
Also sozusagen, arbeiten.
Je mehr externe Daten ich dazu nehme, desto höher wird im Zweifel auch die Regulierung. Ja, oder das System, ja.
Zumindest bei diesen General-Purpose-AI-Models, ja, genau.
Ich finde, wenn man sich das so anschaut, die Regulierung, dann liest man irgendwie von Anwendungsfällen und dann denkt man ja so, ist ja total untypisch auch für eine Gesetzgebung. Da werden irgendwie bestimmte Anwendungsfälle reguliert. Weil normalerweise versuchen wir eigentlich, Sachen durch Gesetze zu regulieren, möglichst abstrakt. Und jetzt frage ich mich so, okay, muss man da jetzt jährlich nachbessern?
Ja, also letztlich ja, das kann durchaus sein. Denn diese Liste, dieser Anhang mit diesen Anwendungsfeldern, der ist variabel. Das heißt, die Kommission kann da jederzeit nachbessern. Unter bestimmten Voraussetzungen. Das heißt, wenn wir jetzt merken, okay, es gibt irgendwann KI, die im Bereich, also jetzt meines Erachtens ist aktuell nichts, was jetzt die Medienbranche per se betrifft, drauf. Aber sagen wir so, wenn irgendwann die merken, von den Sachen, die jetzt in der Medienbranche, von den KI-Systemen, die dort eingesetzt werden, geht irgendwie ein bestimmtes Risiko aus, you never know, dann kann die Kommission sagen, okay, das fügen wir jetzt da noch hinzu auf diese Liste und dann ist es auch ein Hochrisiko-KI-System. Das kann sich also schnell ändern, so wie sich auch die Technik dann entwickelt. Das ist sozusagen das der Teil der KI-Verordnung, der variabel ist und wo man dann immer am Puls der Zeit bleiben will.
Ich hoffe, das schafft man. Ist ja immer so. Denke immer so ans Urheberrecht, wo man auch eigentlich immer hinterherhinkt. Vielleicht hat es sich ein bisschen verlangsamt, aber.
Genauso ist das auch hier, ja, genau. Und letztlich hat man das vielleicht noch so für diejenigen, die das nicht verfolgt haben, hat man das auch in dem Gesetzgebungsprozess gesehen. Denn der erste Entwurf für die KI-Verordnung, der kam schon im Frühjahr 2021. Wir haben jetzt Frühjahr 2024, also 3 Jahre später sind wir jetzt so weit, dass das Ding dann verabschiedet wird. Aber der Grund, warum das eben so gehakt hat, war tatsächlich die technische Entwicklung, dass eigentlich jedes Mal, wenn dann beziehungsweise wenn dann, wo dann der Rat und wo dann die, wo dann das Parlament ihre eigenen Vorschläge eingebracht haben, da war dann schon wieder eine neue Entwicklungsstufe erreicht, ja, neue hochleistungsfähige Anwendungen, also zum Beispiel ChatGPT, das erste Modell ist ja dann Ende 2022 gekommen. Und das war vorher so gar nicht in dem KI-Entwurf drin, ne? In dem Entwurf von der KI-Verordnung. Also insofern muss man jetzt mal gucken, und das ist eben auch, jetzt kommen wir wieder dazu, was wir eingangs besprochen haben, eben die Frage, ob man jetzt überhaupt einen guten Zeitpunkt erwischt hat. Ja. Oder ob wir jetzt sehen, im nächsten Jahr, es passieren nochmal Anwendungen und es werden nochmal Anwendungen veröffentlicht, von denen wir bisher noch gar nichts gewusst haben. Und alles dreht sich nochmal irgendwie um 90 bis 180 Grad. Also bleibt abzuwarten.
Obwohl ich ja das Gefühl hatte, vom Timing war es recht positiv, aber so in der öffentlichen Wahrnehmung so, oh, gerade ChatGPT und die EU ist schon mit der Regierung
ja,
dabei.
Genau, also, ja.
Das wurde positiv aufgenommen, hatte ich das Gefühl, wenn man die generelle Frage, ob Regulierung notwendig ist oder nicht, natürlich vorher beantwortet. Lass uns noch mal kurz zum Abschluss, weil du sagtest, es ist eine EU-Regulierung, bezieht sich aber nicht nur auf EU-Systeme. Das heißt, ein ChatGPT, was ich innerhalb der EU nutze, weil es mir als Nutzer angeboten wird, dass ich nutze, um bestimmte Inhalte zu generieren, unterfällt auch der Regulierung. Also der Anwendungsfall, der nach Europa reingetragen wird, ist sozusagen auch vollständig reguliert, dann sage ich jetzt mal.
Genau. Jeweils dann entsprechend den einschlägigen Pflichten. Aber das hat wieder diesen extraterritorialen Effekt, was wir schon bei verschiedenen anderen EU-Regulierungen gerade im Tech-Bereich gesehen haben, dass man also nicht raus ist, nur wenn man jetzt zufälligerweise in den USA sitzt, sondern da, wo der Output, also wenn sich der Output innerhalb der EU auswirkt, dann muss ich mit den Pflichten, die für meine Rolle, in der ich mich dann befinde, nach dem AI Act, mit denen, die muss ich dann einhalten.
Das finde ich immer auch so, wenn man so drüber nachdenkt. Ich bin schon gespannt auf den Schwarzmarkt von KI-Anwendungen, der dann irgendwo, ich meine, der lässt sich natürlich durch Regulierung vielleicht nie wirklich stoppen, aber dass der irgendwie entstehen wird, ist, glaube ich, klar. Auch wenn ich Social Scoring-Systeme reguliere, irgendwelche Systeme dafür wird es geben. Was uns eigentlich zum nächsten Punkt bringt, bekommen wir jetzt bald eine KI-Regulierungsüberwachungsbehörde in Europa?
Ja, Christoph, genau. Wir bekommen auf EU-Ebene auch KI-Regulierungsbehörden. Und zwar zum einen ein AI-Office. Die beschäftigen sich dann vor allem mit diesen General-Purpose-AI-Models, weil man eben sagt, okay, die sind ja jetzt nicht nur in dem jeweiligen, also die haben übergreifende Relevanz. Und es gibt dann noch ein AI-Board, das hat so beratende Funktionen, sowas Ähnliches kennen wir auch aus dem Datenschutz. Aber dann ist wieder auch, was jetzt die Hochrisiko-KI-Systeme angeht, da ist dann wieder die Regulierung auf nationaler Ebene. Das heißt, da wird es dann AI-Überwachungsbehörden oder KI-Überwachungsbehörden auf nationaler Ebene geben, die dann aber auch wieder in bestimmter Art und Weise miteinander kooperieren müssen. Also auch da wird es viel Regulierung geben und im Moment bringen sich so die einzelnen Behörden hier in Deutschland, insbesondere die Datenschutzbehörden, in Stellung. Ist aber noch nicht entschieden, wie das dann hier letztlich, jedenfalls in Deutschland, welche Behörde das dann konkret machen würde.
Okay, spannend. Da du ja sozusagen in der täglichen Praxis mit der KI-Regulierung zu tun hast und auch aus deinem Beruf als Anwalt bei Freshfields, wie sieht das denn bei euch aus, eure Mandanten? Was haben die für Themen, wenn sie an KI-AI-Regulierung denken?
Ja, also ganz verschiedene Themen, ne? Weil wir haben ja das Glück, dass wir aus verschiedenen Bereichen Mandanten haben. Einerseits aus dem Technologiebereich, andererseits aber auch aus ganz verschiedenen anderen Branchen. Letztlich ist also immer auch hier die Frage, in welcher Rolle befinde ich mich denn eigentlich? Und einerseits, wenn ich in der Rolle des Entwicklers von KI bin, was muss ich da eigentlich dann berücksichtigen in Zukunft? Muss ich überhaupt irgendwas berücksichtigen? Was kommt da auf mich zu? Ich habe ja schon von dem etwas turbulenten Gesetzgebungsverfahren gesprochen und da waren immer wieder neue Schmankerl drin. Also insofern galt es das jetzt lange zu beobachten, aber mittlerweile haben halt auch viele, ich sag mal, Nicht-Tech-Unternehmen in irgendeiner Art und Weise KI-Anwendungen, die sie nutzen. Und da ist jetzt natürlich interessant zu wissen, erstmal zu ermitteln, wo habe ich überhaupt KI? Habe ich KI? Wenn ja, wo habe ich sie? Wie nutze ich sie? Also in ganz verschiedener Hinsicht. Insofern sind das sehr vielfältige Fragen aus ganz unterschiedlicher Perspektive.
Hast du noch ein paar Beispiele für gerade Unternehmen aus der Medienbranche, sei es aus der Produktion, sei es aus dem Broadcasting, für die das KI-Thema im Moment relevant ist?
Ja, also für die Medienbranche hat es natürlich vor allem auch einen urheberrechtlichen Aspekt, weil wir haben ja alle gelernt mittlerweile, die KI ist nur so gut wie die Daten, mit denen sie gefüttert wird. Das heißt, wir sehen das bei den Medienmandanten, die sorgen sich natürlich um ihren Content oder je nach Perspektive, klar, ja. auch bei den Tech-Mandanten, die Lösung finden müssen, eben um auch Urheberrechte entsprechend zu berücksichtigen. Das heißt, gerade für den Medienbereich ist natürlich und im Bereich generative KI ist natürlich auch immer die Frage maßgeblich, sind meine urheberrechtlichen Werke schon irgendwo berücksichtigt und muss ich dann Sorge haben, dass die in Zukunft in irgendeinem von Golla GPT generierten Bild drin sind? Also insofern auch hier im Medienbereich nochmal dann separate Fragen, die sich auch nochmal von der Regulierungsfrage, über die wir jetzt hier gesprochen haben, im Einzelfall unterscheiden können.
Zum Thema KI und Urheberrecht plane ich auch schon eine weitere Folge. Da gehen wir dann auf die Details ein. Ja. Du hattest vorhin gesagt, dass du glaubst, dass die KI-Regulierung vielleicht nicht so dieses große, also ich nenne es immer Level Playing Field, das wird ja immer so in der Medienpolitik oft genutzt, also der große Wurf ist, den vielleicht andere kopieren. Warum glaubst du, dass das nicht der Fall ist?
Ja, also auch wieder hier kein klares Ja, kein klares Nein. Ich glaube, wir müssen mal abwarten, wie letztlich auch die, wir haben gerade von den Behörden gesprochen, also wie die Regeln auch dann ausgeübt und ausgefüllt werden. Vieles auch noch offen, ja, und wird dann durch bestimmte Verordnungen ausgefüllt. Aber das Problem, das klang ja vorhin auch schon so ein bisschen an, was ich sehe, ist, dass man gegebenenfalls zu früh war. Mhm. Ja, und wir sehen jetzt in den nächsten 6 bis 18 Monaten nochmal wesentliche Entwicklungen und haben aber gleichzeitig das Problem, dass sich vor allem dann die europäischen Player, dass die dann direkt klein gehalten werden. Also es kann schon dazu führen, dass das so eine Art KI-Wachstumsbremse sein wird, aber das steht und fällt eben damit, wie die Pflichten dann von den Behörden durchgesetzt und die Interpretation ausgefüllt wird.
Jetzt hast du mir schon ein bisschen die Abschlussfrage vorweggenommen, weil das wäre nämlich meine Frage gewesen, was deine generelle Meinung ist zur KI-Regulierung. Meinst du, das ist sinnvoll? Meinst du, es wirft uns zurück? Meinst du, es ist vielleicht, schafft vielleicht sogar einen Vorteil, was ja auch passieren kann durch Regulierung?
Auch da, wir sind jetzt die Ersten. Das heißt, theoretisch gesehen ist mal alles möglich. Also siehe, das hatte ich ja auch schon gesagt, siehe Datenschutzrecht. Mhm. Da hat sich der europäische Ansatz in vielerlei Hinsicht weltweit durchgesetzt. Ob das bei KI auch so ist, wage ich zu bezweifeln von dem, was man bisher so sieht, ob da dieser Brüssel-Effekt auch eintreten wird. Und insofern muss man auch hier wieder abwarten, wo wir dann am Ende stehen werden. Das heißt, wir sollten uns irgendwie in 2, 3 Jahren nochmal treffen. Und dann können wir mal gucken, was bis dahin eigentlich passiert ist. Dann sind die ersten Pflichten auch schon in Kraft getreten, wenn jetzt bis zum Mai alles gut geht. Also das finale Votum ist jetzt meines Erachtens im März, April. dann im Parlament. Und wir werden sehen, dass die ersten Pflichten werden dann auch schon in Kraft treten für diese General Purpose AI Models, wo die Pflichten dann innerhalb von 12 Monaten gelten werden. Also das ist schon einigermaßen bald, dann bis Mitte 2025.
Also kann man festhalten, nächstes Jahr wird es dann richtig spannend. Dann schauen wir mal, wie die Regulierung so einschlägt.
Richtig, und vor allem, ob sie wirklich die Ziele einhalten kann, jedenfalls, oder die Ziele verwirklichen kann, jedenfalls bezüglich dieser General Purpose AI Models, können wir das dann schon sehen. Und ich glaube, wir werden auch dann sehen, ob man jetzt tatsächlich zu früh war, was ja die von mir geäußerte Sorge ist, oder ob man rechtzeitig war und jetzt einen ganz guten Zeitpunkt erwischt hat.
Wir werden sehen. Philipp, vielen Dank dir. Das war sehr informativ. Ein kurzer Durchlauf durch die geplante und auch schon gesetzlich festgehaltene KI-Regulierung in Europa. Vielen Dank, dass du uns für die Aufnahme zur Verfügung standest. Es hat Spaß gemacht.
Immer gerne. Ja, mir auch. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Und ja, ich hoffe, bis zum nächsten Mal dann.
Auf jeden Fall. Und wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, bewertet uns gerne auf Apple Podcasts oder auf Spotify oder wo auch sonst ihr immer eure Podcasts hört. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert uns gerne. Und vielen Dank fürs Zuhören.